DW Menschen und Märkte.
Von Hühnchen und Autos. Es gab schon einmal einen Handelskrieg mit den USA. Blockchain als Superlösung. Auch die Schwächsten könnten künftig von der Technologie profitieren. Und Angriff per Maus. Wie man seine Daten und Computersysteme schützen kann. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. In Washington geben sich in diesen Tagen Vertreter Deutschlands und der EU die Klinke in die Hand. Ihre Mission? Sie wollen quasi in letzter Sekunde die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhindern. Schaffen sie das nicht, droht ein Handelskrieg. Denn US-Zölle wollen Europa und China nicht tatenlos über sich ergehen lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die großen Wirtschaftsnationen mit Zöllen gegenseitig attackieren. Jan Bösche erklärt, warum vor rund 60 Jahren eine Hühnchenflut den Handel mit Autos verteuerte und inwieweit das bis heute nachwirkt.
Streit um Zölle, nichts Neues zwischen den USA und Europa. Anfang der 60er Jahre gab es einen wahren Handelskrieg. Es fing an mit Hühnern, erklärt Kent Hughes, Europa- und Wirtschaftsexperte am Wilson Center.
Well, it started with the success of the US in chicken productivity.
Genauer gesagt, es fing an mit der Produktivität in der Hühnerzucht. Die amerikanischen Hersteller überschwemmten Europa mit Hühnchen zu Preisen, bei denen die europäischen Züchter nicht mithalten konnten. Sie fürchteten um ihre Existenz und mehrere europäische Länder reagierten. Sie führten Zölle auf Tiefkühlhühner ein. Der Export von amerikanischem Geflügel nach Europa brach ein. Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis, darum reagierten die USA.
Die USA antworteten mit Zöllen, zum Beispiel auf französischen Brandy. Das hörte schnell wieder auf, aber der 25-prozentige Zoll auf Pickups, auf Kleintransporter, blieb bis heute.
Die sogenannte Chicken Tax, die Hühnchensteuer auf Kleintransporter, war geboren. Den amerikanischen Autoherstellern kam das entgegen. Der Volkswagen Käfer verkaufte sich in den USA blendend. Volkswagen stand kurz davor, auch seinen Kleintransporter mit Ladefläche in den USA zu verkaufen. Das war durch die Chicken Tax wirksam gestoppt. Die Zölle gelten noch immer, und zwar weltweit. Wegen der Hühner in Europa können auch Japaner und Koreaner keine Kleintransporter in die USA exportieren.
Damals in den 60er Jahren war der Handel von Industriegütern hauptsächlich ein transatlantisches Phänomen. Es war eine USA-europäische Welt. Warum sind die Zölle geblieben? Sie dienen großen amerikanischen Unternehmen und den Gewerkschaften.
Die beliebtesten Autos in den USA sind Pickup-Trucks, ein Heimspiel für die hiesige Autobranche. Wer wie Toyota in diesem Markt mitspielen will, muss Werke in den USA betreiben. Gleichzeitig bekommen auch die amerikanischen Autohersteller die Chicken Tax zu spüren. Sie sind internationale Konzerne geworden. Ford zum Beispiel verkauft den europäischen Kleintransporter Transit Connect auch in den USA, berichtet Hughes.
Ford hat eine Fabrik in der Türkei. Sie verwandeln Kleintransporter in Passagierautos, indem sie eine Hinterbank einbauen. In den USA verwandeln sie die Fahrzeuge dann wieder in Kleintransporter.
Im Hafen von Baltimore wird die Hinterbank wieder ausgebaut und es werden Fenster verschlossen. Das kostet wenige $100 und spart tausende Dollar Zoll. Um solche Zölle wie die Chicken Tax loszuwerden, gibt es eine Lösung: Freihandelsverträge. Mexiko und Kanada zum Beispiel sind von dem 25-prozentigen Zoll auf Kleintransporter ausgenommen, weil sie mit den USA das Abkommen NAFTA abgeschlossen haben. Allerdings ist Präsident Trump kein Fan solcher umfassenden Freihandelsverträge.
Das war Jan Bösche zum Handelskrieg in den 60er Jahren und seinen Folgen bis heute. Wenn von Blockchain geredet wird, dann geht es meist um digitale Währungen, denn die Technologie ist die Grundlage für Bitcoin und Co. Eine Blockchain, das ist so etwas wie eine Datenbank, die nicht nur auf einem, sondern auf ganz vielen Computern gespeichert ist. Werden die Daten an einer Stelle verändert, dann passiert das also auch auf vielen Computern. Bereits abgespeicherte Datenpakete oder Transaktionen sind versiegelt und können nicht verändert werden. Das macht nachträgliche Manipulationen unmöglich. Diese Technologie könnte aber nicht nur zu einer Revolution unserer heutigen Finanzsysteme führen, künftig könnte sie auch den Ärmsten der Armen nutzen, berichtet Martina Butler.
Mehr als 65 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Viele leben jahrelang in Flüchtlingslagern. Sie werden dort geimpft oder machen eine Ausbildung. Aber wenn sie das Flüchtlingslager verlassen, ist das wie ein Reset-Knopf. Alles wieder zurück auf Null, erzählt Ashish Gadnis.
Back to zero. It's like this reset button on their head.
Seine Firma BenQ will mit Blockchain diesen Menschen helfen. Dezentral sollen die Daten der Flüchtlinge gespeichert werden, sodass sie, egal ob sie in einem Flüchtlingslager in Kenia oder in London sind, darauf zugreifen können und ihr Leben, ihre Erfahrungen dokumentieren können. Eine Art Lebenslauf, gefüttert von Menschen und Organisationen, die mit den Flüchtlingen gearbeitet haben. Ashish Gadnis war als Ehrenamtlicher im Kongo und als eine der Frauen, mit denen er gearbeitet hat, kein Bankkonto eröffnen konnte, weil sie ihren Lebenslauf, ihre berufliche Erfahrung nicht nachweisen konnte, hat er die Probleme der Flüchtlinge hautnah erlebt.
Das größte Problem, was Flüchtlinge haben, ist, dass ihre Informationen in zahlreichen unterschiedlichen Datenbanken sind. Das heißt, sie haben mehrere Identitäten, doppelte Impfungen, aber sie können nie alle Informationen zusammenziehen, sich damit legitimieren.
Gadnis Ziel? Dass Flüchtlinge eine Identität bekommen, auf die andere Menschen zugreifen können, wenn sie dazu eingeladen werden. Die Idee hat auch Carrie O'Connor überzeugt. Sie ist Chief Innovation Officer der Stadt Austin. Im nächsten halben Jahr will sie ausprobieren, ob diese Technologie auch für Obdachlose in ihrer Stadt hilfreich sein könnte. Ihr schwebt beispielsweise vor, dass Gesundheitsdaten gespeichert werden könnten. Wenn jemand bewusstlos aufgefunden würde, dass dann die Ärzte als Bevollmächtigte abgespeichert wären und Zugriff auf ein Minimum an Daten hätten. Beispielsweise, wogegen ist derjenige allergisch? Wie wurde er zuletzt behandelt, sodass die Behandlung schneller und besser begonnen werden kann? O'Connor will abklopfen, ob Blockchain obdachlosen Menschen in ihrer Stadt helfen könnte. Sie muss nun technische, organisatorische, ethische Fragen klären. Sollte das Pilotprojekt funktionieren, hofft Carrie O'Connor, dass es für die Obdachlosen auf verschiedene Bereiche wie auch den öffentlichen Nahverkehr ausgedehnt werden könnte. Ihr Ziel? Wir wollen es für sie einfacher machen, sie stärken und ihnen soll klar sein, dass ihnen ihre Daten gehören. Gadnis hat seine Idee bei der Trendmesse South by Southwest vorgestellt. Er will den Menschen über die Blockchain-Technologie zu einer nachvollziehbaren Identität verhelfen, zu einem Weg aus der Armut.
Martina Butler über Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie außerhalb des Finanzbereichs. Je mehr Lebensbereiche vom digitalen Wandel erfasst werden, desto wichtiger wird es, unerwünschte Eindringlinge aus dem Netz abzuwehren. Denn Finanzströme müssen ebenso gesichert werden wie Waffensysteme oder kritische Infrastrukturen, beispielsweise Strom- und Telekommunikationsnetze. Auch auf private Daten und den Zugang zu Unternehmen haben es Hacker abgesehen. Bislang wird es ihnen oft zu leicht gemacht, und das selbst von staatlichen Stellen. So haben sich im vergangenen Jahr russische Hacker monatelang in den Datennetzen von Bundesbehörden tummeln können. Wenn aber schon die Bundesregierung beim Schutz der Daten an ihre Grenzen stößt, wie sollen sich dann erst mittelständische Unternehmen und einfache Bürger gegen Angriffe aus dem Netz absichern? Möglichkeiten gibt es. Das hat mein Kollege Fabian Schmidt von Experten erfahren. Ihr Job ist es, in Unternehmensnetzwerke einzudringen und Einfallstore zu finden.
Mit der Sicherheit von Computersystemen ist es wie mit dem eigenen Haus. Einbrechern kann man die Arbeit leicht oder schwer machen. Durch eine nicht abgeschlossene Tür kommt der Einbrecher einfach so hinein. Einen billigen Riegel kann man vielleicht mit einem Schraubenzieher aufbrechen. Für einen besseren braucht man ein Brecheisen. Und bei einer sehr gut gesicherten Tür reißt man besser die Wand daneben ein. Bei dem jüngsten Angriff auf die Bundesregierung waren offenbar sehr raffinierte Profis am Werk. Und die bohren sich selbst durch die dickste Wand.
Wir haben hier eine ganz andere Qualität von vermutlich nationalstaatlich unterstützten Hacker-Experten, die da mit sehr viel Ressourcen, mit sehr viel Zeit, mit sehr großen Teams arbeiten können. Dagegen anzukommen, ist eine riesige Herausforderung.
Sagt Stefan Strobel. Er muss es wissen, denn Strobel ist Geschäftsführer von Kirosec. Seine Firma ist auf Sicherheitsanalysen und sogenannte Penetrationstests spezialisiert. Seine Fachleute sind also Profi-Hacker. Sie versuchen, in die Firmennetze der Kunden einzudringen und Schwachstellen zu finden. Und die finden sie eigentlich immer.
Wenn wir Penetrationstests machen auf mittelständische Unternehmen, ist es in der Regel relativ einfach reinzukommen. Es gibt in der Regel viele Wege, auf denen wir da erfolgreich sein können. dass ein Unternehmen bei einem Penetrationstest mit einer Note sehr gut und alles ist in Ordnung rauskommt, das findet man allenfalls mal bei sehr schmal abgegrenzten Prüfungen im Bereich der Finanzindustrie, wo eine Großbank seit vielen Jahren viel für Sicherheit tut und wo wir auch nur ein System prüfen und nicht in der vollen Breite.
Mit anderen Worten, wenn Strobels Leute es schaffen, schaffen es hochgerüstete Geheimdienste allemal. Dennoch ist das kein Grund zur Panik, denn Geheimdienste haben es meist nicht auf mittelständische Unternehmen oder einfache Computernutzer abgesehen. Auch sie überlegen sich genau, wo sie ihre Ressourcen einsetzen.
Schutz kostet Geld und auch der Angriff kostet Geld. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass sich jedes Unternehmen noch mal überlegt, was will ich eigentlich vor wem schützen? Also einfach nur alle Techniken und alle Dinge, die Geld kosten und die eine große Bank sich leistet, auf Mittelständler abzubilden, wäre völliger Unsinn.
Viel wichtiger als spezialisierte Softwarelösungen ist ein umfassendes Sicherheitskonzept mit einem angemessenen Schutzniveau. Was nützt mir schon eine Tresortür als Eingangstür, wenn gleichzeitig ein Mitbewohner hinten die schwach gesicherte Terrassentür auf Kipp stehen lässt? Da ist es besser, alle Fenster und Türen mit einem etwa gleich starken Schutz zu versehen und regelmäßig zu prüfen, ob der auch noch hält. Christian Strache ist einer von Strobels Profi-Hackern. Selbst heutige Betriebssysteme wie etwa Windows 10 mit Office 365 und dem darin enthaltenen Defender bieten seiner Meinung nach schon ein recht hohes Sicherheitsniveau. Aber nur dann, wenn sie auch richtig konfiguriert sind.
Am häufigsten falsch macht man, dass man die Standardeinstellungen nimmt, die vorgegeben werden.
Aber auch eine zu strenge Konfiguration verursacht unter Umständen Probleme.
Wenn wir Security-Mechanismen knallhart konfigurieren, dann kann es sein, dass das System mal streikt und sagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr das, was ich tun soll. Das versuchen die Hersteller natürlich nach Kräften zu vermeiden.
Also schrauben Sie das Sicherheitsniveau lieber etwas herunter, damit die Nutzer mit dem System gut zurechtkommen und die Tausenden von Funktionen, die ein heutiger Computer bietet, dann auch funktionieren. Einige dieser Funktionen, egal ob man sie nun braucht oder nicht, sind dann leider oft die Einfallstore der Schadsoftware. Deshalb ist es für Unternehmen auch so wichtig, gut geschultes eigenes IT-Personal zu haben, aber auch die anderen Mitarbeiter für das Thema Cybersicherheit zu sensibilisieren, sagt Strobel.
Ich muss also investieren in Weiterbildung, eigenes Know-how aufbauen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Die Idee, dass man einfach nur irgendeinen großen Dienstleister bezahlt dafür, dass er mich sicher macht, das funktioniert in der Praxis einfach nicht. Das geht weiter über die komplette Mitarbeiterschaft, dass die sensibel sein müssen für Security, sogenannte Sensibilisierungskampagnen, wo jeder Einzelne einfach aufgefordert wird, mitzudenken, nicht auf jedes Attachment draufzuklicken, nicht jedem Geld zu überweisen, der mich dazu auffordert. All solche Dinge spielen da mit rein.
Und die Weisheit, seine Software immer auf dem aktuellen Stand zu halten, klingt in der Praxis einfacher, als es ist. Viele Unternehmen nutzen ältere Versionen von Softwareanwendungen, die sie aus gutem Grunde nicht aktualisieren wollen. Never touch a running system, lautet eine alte IT-Weisheit. Rühre ein laufendes System nie an. Oft führt ein Software-Update nämlich zu völlig unerwarteten Problemen. Irgendetwas funktioniert dann plötzlich nicht mehr. Aber auch dafür finden sich vielleicht Lösungen. Pratip Bandaranchi von der Firma Varatech hat zum Beispiel ein System entwickelt, mit dem auch ältere Java-Versionen ohne riesigen Aufwand sicherer gemacht werden können. Seine Software schafft einen vor Schadsoftware sicheren Raum, einen Container.
That allows us to wrap an old out-of-date
Dieser Container ermöglicht es uns, die inaktuelle Softwareversion in einer sicheren Umgebung laufen zu lassen. Innerhalb des Containers läuft die Anwendung weiter und ringsherum können wir eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass im Inneren Schadprogramme ablaufen. Dabei müssen wir die alte Softwareanwendung gar nicht verändern.
Und für größere Firmen, die Hunderte oder Tausende von Rechnern im Blick behalten müssen, kann künstliche Intelligenz den IT-Fachleuten helfen, Schadsoftware ausfindig zu machen. Schneller, als es etwa ein Virenscanner schafft. Sonja Hassler vom Softwareentwickler Vectra versucht so, die Schwächen der bisherigen Schutzsysteme zu überwinden.
Wenn wir betrachten, dass klassische Lösungen immer signaturbasiert sind, also ich muss wissen, wie der Angreifer ist, wie der Angreifer heißt und kann daraufhin einen Schutz entwickeln und muss den einspielen. Künstliche Intelligenz macht das Ganze genau andersrum. Ich versuche quasi durch den gesunden Ist-Zustand zu erkennen, wann eine Anomalie anfängt und kann daraufhin die künstlichen Algorithmen dazu springen, zu greifen und es sichtbar zu machen, noch bevor eigentlich was passiert ist.
Ihre Software schaut sich zahlreiche Knotenpunkte im Unternehmensnetzwerk an und lernt immer besser, wie sich normale Daten verhalten. Etwa, dass immer zu Anfang eines Monats Gehaltsbuchungen erfolgen. Passiert dann etwas Ungewöhnliches, gehen die Warnlichter an.
Wir ziehen quasi unsere Stolperfallen innerhalb des Netzwerks und können darüber, sobald ein Angreifer einen Schritt weitergeht, diese sichtbar machen in unserer Oberfläche. Durch diese verschiedenen Punkte sitzen wir wirklich in allen Bereichen und haben Überblick über das komplette Netzwerk, sodass nichts da durchgehen kann.
Jetzt braucht aber niemand Angst vor dieser Form der Totalüberwachung zu haben. Die künstliche Sicherheitsintelligenz interessiert sich nämlich nicht für den Inhalt der Daten, sondern nur für deren physische Eigenschaften. Etwa ob plötzlich ein Schadprogramm startet oder ein Rechner klammheimlich von einem Botnet missbraucht wird.
Auch digitale Türen sollten gesichert sein. Mit diesem Beitrag von Fabian Schmidt sind wir am Ende unserer Sendung. Jan Eisenberg war in der Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.